Lukas,
Ja.
magst du Liebesfilme?
Ja, so mäßig.
Aber wenn sie nicht ganz so kitschig sind vielleicht,
Okay, da kann ich mich dazu überreden lassen.
dann habe ich was für dich.
Sehr gut. Ein Liebesfilm, der nicht so kitschig ist.
Behaupte ich zumindest. Wir haben uns den zusammen angeschaut, oder wir haben uns den jeweils angeschaut, deswegen müssen wir das erst noch beurteilen, ob er denn kitschig ist oder nicht. Aber das ist zumindest die These, mit dem wir in das Filmmagazin starten wollen. Hallo und herzlich willkommen.
Das Filmmagazin Hallo ist das, was ihr kennt, ein Podcast über Filme. Aber vielleicht auch nicht wiedererkennt heute, denn wir sind erstmals in neuem Gewand. Also erstmals jetzt nicht, wir haben das immer ein bisschen angepasst. Aber ich glaube, in den 10 Jahren, fast 10 Jahren, die wir das machen, ist es die erste grundsätzliche Veränderung, würde ich mal sagen. Ein neues Logo gibt
Also es gab
es.
zumindest, obwohl wir hatten mal ein neues Logo schon mal gehabt. Also das grundsätzliche Logo, aber die Farben sind immer gleich geblieben und so
Ja.
das Corporate Design, wie man in der Unternehmenssprache sagen würde, das blieb immer sehr, sehr ähnlich. Und davon haben wir uns jetzt wegbewegt. Das heißt, alle Leute, die jetzt zum ersten Mal einschalten, wir sehen eigentlich ganz anders aus, oder wir sahen mal ganz, ganz anders aus. Für alle alten Hörer, für die jetzt erstmal vielleicht ungewöhnlich sein, aber Lukas hat mal die Photoshop-Mühlen ein bisschen angetreten, und hat sich ein bisschen umgeschaut, was ihm denn so gefällt und hat sich da inspirieren lassen, auch unter anderem von einem Design. Hat jetzt aber, wir haben uns ja was ganz Schönes gefunden.
Ich
Es ist
denke auch.
nochmal, würde sagen, sehr modern. Ist zumindest so, wenn ich immer sehe, wenn so Unternehmen ihr Logo verändern oder auch Filmstudios, die mal so in den 20er, 30er Jahren so was ganz aufwendig Designtes hatten und dann irgendwann ganz einfach werden mit so einer ganz einfachen Schriftart, serifenlos meistens auch und das dann so mit einer Farbe oder so hingehen. Was manchmal auch sehr elegant aussehen kann, ne? So der Apple-Weg vor allen Dingen ist das ja. Vielleicht ist das uns auch gelungen, das müsst ihr uns mal
Wobei
sagen.
das ja eher angelehnt ist an so ein 20er-Jahre-Design, so ein
Ah ja.
bisschen, ne? So ein
Siehst du mal, das ist
Flugblatt
wieder.
aus den 20er Jahren. Aber
Ah
ja,
ja.
oder so ein Kinoposter, würde ich fast sagen, aber nur ganz entfernt verwandt. Und also ehrlich gesagt ist das Logo noch gar nicht mal das Problem gewesen. Da hatten wir auch dieses kleine Bild aus so einer Filmrolle rausgeschnitten. Das ist jetzt auch weg. Das fand ich eigentlich noch okay, aber die Zeit für das Grün war einfach gekommen, weil das, wie du schon sagst, das hatten wir wirklich von Anfang an. Und vielleicht war das 2013, 14, war das so, dass man so ein aggressives Grün als Podcast gemacht hat und
Ja.
die Zeit ist vorbei.
Aber das war natürlich auch der Grund, weil wir noch damals zum Campusradio Dresden gehört haben. Und da war halt grün auch das
Stimmt.
Corporate Design,
Ja.
ne? Das heißt, sind jetzt auch die letzten Reste unseres Ursprungs sind verschwunden. Wir haben uns quasi jetzt vollständig losgesagt. Wir sind jetzt komplett eigenständig.
Ja, und jetzt heißt die neue Farbe übrigens, falls ihr euch gefragt habt, was das für eine Farbe ist, Parfüm.
Ah, okay. Aber ich finde es sehr schön, ist ja Art lila Ton oder Flieder.
Ja, es geht wirklich in Richtung Flieder. Flieder ist, glaube ich, noch ein bisschen verwaschener, würde ich sagen. Aber ja, das ist die Richtung auf jeden Fall.
Das ist die Richtung.
So, damit genug zu unserem neuen Logo. Wir haben ja wir wollten ja über einen Liebesfilm sprechen vorher, aber ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben, ihr könnt uns Vorschläge schicken, was habt ihr gerade gesehen, worüber sollen wir uns mal unterhalten, worüber wollt ihr euch mit uns unterhalten, was habt ihr vielleicht noch nicht gesehen und überlegt euch noch, ob er ins Kino geht und wollt uns vorschicken. Vielleicht können wir auch sowas mal machen. Aber ihr wisst, wie ihr uns erreicht, ne? Filmmagazin.org ist die auch neue Adresse. Und mail@filmmagazin.org ist auch die dazugehörige Mail-Adresse. Und ihr könnt uns natürlich auch beispielsweise bei Instagram schreiben, in den DMs, auch wenn wir da in letzter Zeit ein bisschen weniger aktiv sind, weil soziale Netzwerke sind einfach blöd. Aber so ist es. Aber eine Kommentarfunktion auf unserer Website gibt es übrigens auch. Die wird ausschließlich von uns moderiert und betrieben. Vielleicht nutzt ihr einfach das. Es hat auch letztens mal wieder jemand tatsächlich genutzt. Also es gibt das auch für eine sehr alte Folge tatsächlich. Also offenbar ist da nochmal wieder was hochgekommen von vor zwei Jahren oder so sogar.
Weißt du noch, welche Folge das war?
Ja, die Folge zu Attack on
Ja.
Titan, wo wir uns so ein
Ah
bisschen
ja.
kritisch über Attack on Titan geäußert
Gut.
haben.
Ja gut, das Thema ist, glaube ich, auch so ein Dauerding bei so einem großen Anime. Ist
Ja.
das so der eine sehr, sehr kritische, narrative Punkt, worüber man diskutieren kann, wie man das denn zu deuten hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es immer wieder irgendwo aufploppt.
Ja, genau, also tut es doch der Person, die da kommentiert hat, gleich und kommentiert fleißig auch unter dieser Folge. Heute geht es um einen Film, der wenig umstritten, sehr gelobt worden ist, was ich so gelesen habe.
Das ist richtig, ja. Tatsächlich auch, zumindest wurde dann die Oscar-Nominierung glaube ich, im Februar vorgestellt wurden oder Ende Januar dieses Jahr, hat man auch vereinzelt gelesen, warum denn dieser Film gar nicht vorgekommen ist. Deswegen kann man sagen, ne, ist so gut den Kritikern weggekommen, dass man ihn auf ein paar Oscar gegönnt hätte, auf jeden Fall für besten Film, Drehbuch und halt die Schauspieler vor allen Dingen. Es sind ja auch nur 4, wenn man es ganz genau nimmt, die eigentlich vorkommen in dem Film. Es geht nämlich um All of Us Strangers, das ja auf jeden Fall, wenn ihr davon angetan seid, auf jeden Fall von einem Liebesfilm, der höchstwahrscheinlich nicht so kitschig ist, dann könnt ihr euch den auf Disney Plus anschauen. Dann könnt ihr auch gerne dann erst danach unsere Folge hören, weil ich würde sagen, wir könnten auch gerne, nachdem wir dann kurz die Handlung erklärt haben, dann auch sofort auch in den Spoiler-Bereich gehen. Da wäre ich jetzt nicht so mit Handbremse, müssen wir da nicht vorgehen.
Nee, das sollten wir auf jeden Fall machen, weil das ist ja ein, also die großen Twists sozusagen in dem Film oder vor allem einer, der trägt ja zur Wertung am Ende und zur Interpretation maßgeblich bei. Also ja, genau. Wir machen eine kurze Non-Spoiler-Zusammenfassung, worum es geht, und danach geht's in den Spoiler-Bereich, und wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaut euch den Film fix vorher an auf Disney Plus. Oder ich glaube, er läuft sogar noch in manchen Programmkinos, könnt ihr Glück haben. Habe ich gesehen.
Falls ihr dann das Kinoatmosphäre mögt, dann geht auf jeden Fall erst dorthin, bevor ihr ihn bei Disney Plus anschaut. Aber worum geht's in All of Us Strangers? Ist schon der Name. Fremde und Einsamkeit ist auf jeden Fall so ein Leitthema in diesem Film, neben anderen. Es spielt quasi in London, wo wir, ich glaube, er heißt Andrew, wenn ich mich nicht täusche. Ich hatte es auch erst aufgehabt.
Er heißt Adam. Heißt er. Andrew ist Andrew Scott ist der Schauspieler, der den Moriarty in Sherlock spielt von der BBC, aber man kennt ihn auch aus Fleabag, glaube ich. Man kennt ihn aber auch aus, glaube ich, relativ früh hier Soldat James Ryan. Bei James Bond spielt er auch mal mit. Also einer der britischen Schauspieler.
Der zweiten Reihe.
Pardon.
Irisch. Oh, oha, da hättest du dir jetzt aber fast.
Alarm.
Ja. Und Adam lebt in London in einem Hochhaus, und was schon mal das, die erste Besonderheit ist, dieses Hochhaus, was irgendwie gefühlt 60-stöckig ist, da wohnen irgendwie nur 2 Menschen drin.
Komisch.
Sonst ist das irgendwie, gerade in London, wo auch die Mietpreise und Wohnraum sehr gefragt sind, aber in dieser Realität, in der All of Us Strangers spielt, hat die Einsamkeit dann doch so, um das zu symbolisieren, hat man dann dieses Haus auch gewählt, in dem nur 2 Personen leben. Davon ist unter anderem Adam, der so ein bisschen in den Tag hinein lebt. Hält sich so mit Drehbuchschreiben und seiner Autorenschaft so ein bisschen über Wasser, möchte aber eigentlich als großes eigenes Projekt mal über seine Lebensgeschichte und besonders über seine Eltern schreiben, ein Buch schreiben. Die sind nämlich, wo er ungefähr 11, 12 Jahre alt war, bei einem Autounfall gestorben, und das hat er, das merkt man auch relativ schnell, noch nicht wirklich verarbeitet. Das möchte er in Form dieses Buches gerne mal zu Papier bringen. Er lernt dann aber auch am Anfang des Films die zweite Person in diesem Hochhaus kennen. Das ist dann Harry, gespielt von Paul Mescal. Über den hatte ich auch schon mal gesprochen, den Schauspieler. Der ist gerade auch so noch so ein Upcoming, könnte ein Upcoming Superstar sein, der vielleicht in den nächsten Jahren wir noch in sehr, sehr vielen Produktionen sehen. Er ist so auch bei Gladiator 2 dabei in der Hauptrolle. Also könnte ich mir vorstellen, dass das ein Film sein wird, wo er wirklich der breiten Masse bekannter wird. Dabei hat er schon bei After Sun, über den ich letztes Jahr gesprochen hatte, hat er schon die Hauptrolle ganz hervorragend gespielt, der hier dann die zweite Rolle spielt. Und sein Harry ist auch jemand, der sehr verloren ist. Deswegen passt er auch sehr gut in dieses Hochhaus hinein. Sie begegnen sich am Anfang, ist beziehungsweise so, dass Harry bei Adam klingelt. Harry hat eine Whiskyflasche in der Hand, und man merkt, er ist auf jeden Fall an einem Tiefpunkt in seinem Leben irgendwie angekommen und bittet irgendwie darum, wollen wir nicht was zusammen irgendwie trinken? Aber Adam ist so ein bisschen, ja, dieser Fremde an meiner Tür, wer ist das? Will ich den wirklich reinlassen? Weist ihn erstmal ab.
Nachvollziehbar, muss man sagen.
Nachvollziehbarerweise natürlich, weil der ist auch schon angetrunken oder schon sehr besoffen. Deswegen, ob man dann Fremden wirklich hineinlässt, weil es auch relativ schnell sich eine körperliche Anziehung auch durchaus ergibt und dann sozusagen auch zur Sprache kommt, ob denn auch mehr passieren könnte an diesem Abend. Und da ist Adam, weist dir dem erstmal ab. Aber später lernen sie sich dann doch noch kennen und lieben, diese Person, und was dann, das ist zumindest die eine Ebene, diese Liebesgeschichte zwischen Adam und Harry, und dann relativ schnell kommt dann auch diese Elterngeschichte nochmal zutage, denn in einer Art Traumrealität oder in einer Zeitreise oder was auch immer, kann dann nämlich Adam auch seine Eltern besuchen, in seinem Familienhaus, in seinem Kinderhaus, das wohl auch immer noch steht. Und als er dort dann klingelt, machen ihn dann auch seine Eltern auf. Und das Besondere ist, sie sind noch genauso alt, als sie gestorben sind.
Ja.
Oder ungefähr in dem Alter. Das heißt, Adam und seine Eltern sind in der gleichen Alterssparte, ungefähr so Ende 30, Anfang 40, ja. Und können dann sozusagen, und Adam kann dann so zum ersten Mal alles erzählen, was er sozusagen in seinem Leben erreicht hat und was er seine Eltern schon immer mal fragen wollte. Und dann wechselt der Film immer mal wieder zwischen diesen beiden Erzählebenen hin und her.
Ja, weil das am Anfang, das wird nicht erklärt, zumindest ganz am Anfang, dass die gestorben sind, das erzählt er dann erst irgendwann im Laufe des Films mal Harry, dass die Eltern gestorben sind. Und aber man, ich fand, man versteht es relativ schnell, wie das gemeint ist, ne? Weil das ist sozusagen der Stand, wo er seine Eltern sieht, wie er sie noch erinnert, ne? Weil das, also so hat er sie im Kopf, weil wie soll er sich denn seine Eltern älter vorstellen, wenn sie nie älter geworden sind? Was so ein bisschen dann aber gewollt auch komisch ist, ist, dass er eben auch als erwachsener Mann ist und er spielt das wirklich hervorragend, dass man ihm den kleinen Jungen abkauft, ne, wenn er so um so eine Tür rumguckt und so weiter. Also auch wirklich großartig gemacht. Ich meine, Andrew Scott ist jetzt, wie alt ist denn der? Für
50? Ich glaube, er ist 40. 40
er wird also 50, glaube ich, oder so sogar. Also,
so alt schon.
Ich dachte ja.
Auch.
Ach nee, oder?
76 geboren.
Ja, 76 so. Geboren. Nee, also, ja. Und, aber man kauft ihm den 10-jährigen Jungen, 12-jährigen Jungen total ab. Sehr gut, ohne dass es komisch wird, finde ich. Und ich hatte am Anfang, als sich sozusagen diese Liebesgeschichte anbahnt, ne, also es gibt dann auch so schöne kleine, peinliche Dialoge zwischen Harry und Adam, ne, wo man so merkt, okay, sie tasten sich so langsam vor und so, und der Harry ist auf jeden Fall, muss man sagen, der Forschere, würde ich sagen, und Adam anscheinend der schon lange nichts mehr am Hut hatte mit Beziehungen irgendwie. Und ich hatte am Anfang, auch wenn es dann, wenn die Rollen in dem Vergleich, wenn der Vergleich hinkt, weil die Rollen dann umgekehrt werden, aber ich hatte am Anfang so ein bisschen, oh, wird das jetzt so ein verkapptes Call Me By Your Name. Ne, ein viel älterer Typ mit einem viel jüngeren Typen und so weiter. Und das Gefühl hat nur ganz kurz angehalten, weil der Film nimmt dann doch eine sehr andere Abbiegung, finde ich, was ich auch gut finde. Und wenn man jetzt, was man vielleicht auch am Anfang nicht denken sollte, ist, es geht jetzt nicht um irgendwie, das haben wir auch schon oft genug kritisiert und andere natürlich auch, um so eine Problematisierung dieser Homosexualität. Ne, es geht natürlich auch um die Homosexualität, die er mit seinen Eltern, denen er das ja nie sagen konnte, weil er damals das über sich selber noch nicht so klar hatte, denen er das dann erzählt. Das ist sozusagen der Punkt, wo er dann zum zweiten Mal, und ich glaube auch zum dritten Mal, erst mit seiner Mutter und seinem Vater, wo er dann denen davon berichtet, erzählt, ja, ich, oder wo die Mutter ihn fragt, ach, ist ja schön, dass du da bist. Die haben sich ja lange nicht gesehen, im Prinzip. Wie geht's denn dir? Bist du verheiratet? Hast du eine Frau? Hast du Kinder? Und dann sagt er, nee, ich habe keine Frau. Ich mag auch keine Frauen. Und dann hat man eben so eine, ich würde mal sagen, so eine 80er-Jahre-Reaktion von den Eltern. Ja, aber
ziemlich
jetzt,
genau.
Ja, ziemlich genau, aber nicht so, auch beide sehr unterschiedlich, ne, aber nicht so hart, ich trage jetzt noch mal einen alten Elternkonflikt aus, ne, sondern eher so eine, er kommt dann auch und sagt so, ja Mutti, heute ist das eben so, Männer und Frauen können halt heiraten, so, und ja. der Vater reagiert noch mal entgegen des Stereotypes, würde ich sagen, wie man das so einem Vater, der auch wirklich schwulen Witze macht am Anfang oder das zumindest als negativen Ausdruck für irgendwas, als Schimpfwort benutzt, in einer Erinnerung nutzt er, ist er, geht er damit um und ist auch kritikfähig, ne? Es gibt dann so diese Szene, wo er sagt, naja, ich habe dich schon damals, als du gehänselt wurdest, weil irgendwas war, das habe ich gemerkt, habe ich dich schon weinen hören, dann fragt er so seinen Vater, naja, warum bist du dann nicht in mein Zimmer gekommen und hast mich getröstet, so. Und dann reden die aber auch drüber, ne? Es ist tatsächlich relativ, also fand ich dann relativ cooler Umgang, aber auch darum geht es nicht, wie schon gesagt. Es ist nicht diese Aufarbeitung von, also es ist so ein bisschen die Aufarbeitung seiner Beziehung zu den Eltern, aber nicht nur.
Das zentrale Thema, glaube ich, was man trotzdem sagen könnte, ist Einsamkeit wahrscheinlich. Einsamkeit, weil das dann sowohl halt Adam als auch Harry betrifft. Und das dann aber natürlich ganz zentral, halt man alleine schon, wie der Film halt anfängt, ne, das sind dann so, glaube ich, so 2, 3, 4 Minuten erstmal so Establishing Shots, wo man sozusagen die Welt und den Charakter erstmal kennenlernt, wo kein Dialog gesprochen wird, vielleicht sogar ein bisschen länger als das, weil da sozusagen Adam erstmal auf seinem Sofa lethargisch irgendwie liegt, versucht was zu tippen.
Auf London blickt durch.
Einen wunderschönen Blick auch tatsächlich. Ja. Also dieses Apartment, ich hätte es gerne. Also natürlich in dieser Realität trotzdem ganz schön, dass es so schön aussieht und trotzdem dort niemand lebt. Ja. Und das fühlt sich so an, als ob dort niemand leben würde. So könnte man es natürlich auch interpretieren. Aber trotzdem ist es ganz, ganz interessant, ne, an sich, wie, also wirklich, das würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, 3000 Pfund oder so kosten, diese Wohnung, wenn nicht sogar mehr. Pro Woche wahrscheinlich. Aber wirklich die Einsamkeit ist dann wirklich, glaube ich, das zentrale Thema, weil, wie gesagt, auch nur eigentlich 4 Schauspieler vorkommen. Eigentlich sonst nur noch Passanten, die mal vorbeigehen. Ansonsten gibt's eigentlich mal eine Kellnerin oder so, die mal zumindest halb im Frame ist.
Im Club einmal gehen sie feiern und dann in so eine Staffage drumrum. Ne? Aber es gibt ja eigentlich auch nur 2 handelnde Orte, sagen wir mal 2,5, mit dem Elternhaus und dem Apartment oder seinem Apartment. Es gibt dann nachher, da kommen wir später drauf, gibt es dann noch Harrys Apartment kurz, und alles andere ist nur keine Orte, sondern nur mal schnell. Es gibt auch noch so eine U-Bahn, das spielt auch noch eine Rolle, diese Bahn. Aber ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal langsam aus dem Nicht-Spoiler-Bereich dann in den Spoiler-Bereich übergehen. Wir haben relativ gut umrissen. Ich glaube, jetzt könnt ihr den Film gucken und seid noch überrascht. Wenn ihr jetzt weiterhört, dann reden wir jetzt aber auch über die Sachen, die dann noch passieren. Denn das, was du beschrieben hast, als er trifft seine Eltern und überlegt, also ich habe es am Anfang so ein bisschen als eine Art wie so Brainstorming, ne? Er schreibt ein Drehbuch und er geht in seinem Kopf dann durch, was würde denn passieren, wenn? So, ne? Und dieses was wäre wenn, und das kann man sich am Anfang auch so erklären. Sozusagen, okay, er arbeitet das sozusagen nebenbei auf und lernt dabei diesen netten Typen kennen. So viel dann zu Romantik. Wir merken aber dann vor allem, als der Punkt kommt, an dem sie dann auch feiern gehen, und dann nehmen sie auch irgendwie mal Drogen zusammen, und dann fängt es an, immer psychedelischer zu werden. Ne? Er wacht öfter mal einfach auf, also Adam wacht einfach mal auf und weiß orientierungslos, weiß nicht, wo er ist, was war jetzt ein Traum, was war kein Traum. Es wird immer mehr zu einer Obsession, diese Geschichte mit seinen Eltern, ne? Dass er seine Eltern wiedersehen will, bis dahin, dass er irgendwann einfach auch dahin fährt mit Harry, und wir merken dann, oh krass, er denkt jetzt gerade wirklich, die leben noch in dem Haus, und er klopft wie verrückt an diese Tür.
Also ein bisschen so Wahnvorstellung.
Es wird immer wahnhafter, aber es ist dann trotzdem nicht, und das lernen wir auch relativ schnell, es ist dann trotzdem nicht sozusagen eine Debatte über Kreativität oder über wie schreibe ich ein Drehbuch, und das zieht mich in den Wahn rein, das ist es nämlich nicht, sondern es ist eigentlich ein Geisterfilm, würde ich sagen. Das ist ja ein Genre, das es schon seit über 100 Jahren gibt, gleich zu Anfang des Kinos, eigentlich auch schon, also schon bevor man sogar noch diese Doppelbelichtungstechnik, wo man Leute dann so halb durchsichtig darstellen konnte, hat man schon Geisterfilme gemacht mit irgendwelchen langen Gewändern und so weiter. Das hat die Menschen einfach immer schon fasziniert. Es ist aber im besten Sinne, ne? Es ist jetzt kein Ghostbusters logischerweise, sondern es ist so ein sehr nachdenkliches, würde ich sagen, wer ist denn eigentlich noch real? Und diese Frage, die müssen wir uns dann ganz am Ende nämlich auch bei Harry stellen. Und genau, das dann trifft hart.
Der Twist. Also ich fand vorher schon, gab schon mehrere harte Szenen in dem Film, aber das ist natürlich dann der Knockout-Punch, nachdem es schon ein paar Leberschläge gegeben hat, ist dann nämlich, dass Harry in dieser ersten Nacht, wo man ihn sieht mit der Whiskyflasche in der Hand, dass das wirklich sozusagen ein großer Hilferuf war, dass er wirklich jemanden gebraucht hätte. Er dann aber wohl dann, nachdem er abgewiesen wurde von Adam, dann zu seiner Wohnung zurückgekehrt ist, dann vielleicht nochmal mehr getrunken hat, nochmal ein paar Drogen dazu genommen hat und in diesem Alkohol-Drogen-Mix dann daran gestorben ist. Seine Leiche liegt sozusagen dann im Schlafzimmer, und Adam findet diese Leiche, kann sie sich erst gar nicht anschauen, weil er sie so sehr schon stinkt, weil ne, es leben nur zwei Leute in diesem Hochhaus, das heißt, kein anderer hat diese Leiche bisher gefunden. Auch nochmal, um dieses Einsamkeitsthema nochmal ein bisschen zu verdeutlichen. Er geht dann zurück sozusagen ins Wohnzimmer und trifft dort und sieht dort wieder Harry. Oder stellt sich dort Harry vor, der ganz verängstigt quasi ist, liege ich denn dort? Also hier hat man auch nochmal dann wirklich dieses Geisterthema, dass er sozusagen als Geist wieder auferstanden ist. Und dann gehen aber dann, und schließen sich beide dann dazu, dass die beide dann zu Adam gehen und sich dann ins Bett legen, quasi dann The Power of Love als Song läuft und dann der Film langsam zu Ende geht. Also auch ein ganz, ganz emotionales Ende, wo nochmal so irgendwie wunderschön, aber natürlich auch unglaublich traurig, dass hier dann man verständlicherweise jemanden Fremden abgewiesen hat, der aber Hilfe gebraucht hat, man das aber nicht gesehen hat, weil in unserer Gesellschaft, ne, wenn jemand Fremdes mit einer Whiskyflasche in der Hand anklopft und wohl offensichtlich Hilfe braucht, kann man das ihm geben? Super schwierig zu antworten. Ich werde jetzt auch nicht sofort, er hätte das machen müssen, so präsentiert das der Film auch nicht. Das ist jetzt
ein Fehler von ihm. Genau, er macht ihm auch keine Vorwürfe irgendwie.
Ja. Deswegen aber nochmal, besonders um dieses Einsamkeitsthema zu unterstreichen, weil man halt auch bei Harry weiß, dass er keinen Kontakt zu seinen Eltern zum Beispiel hat, die seine Homosexualität mehr oder weniger akzeptieren, aber auch nicht so richtig. Und so drückt es dann auch, und so drücken es dann auch den beiden Charaktere aus, dass es quasi in unserer Gesellschaft im 21. Jahrhundert Homosexualität schon akzeptiert ist, aber nur ganz, ganz wenig fehlt, damit es wieder zurückfällt, damit der Regress wieder stattfindet zu Anfeindungen oder dass man einfach trotzdem in der Minderheit ist mit all seinen Nachteilen. Und dass das bei den Eltern von Harry wohl ganz, ganz schnell deutlich oder der Familie von Harry sehr, sehr deutlich geworden ist. Ja. Deswegen, dieser Mensch ist alleine und ist dann letztlich daran auch gestorben an dieser Einsamkeit.
Ja, genau. Er spricht ja auch über seine Familie genauso, ne? Sozusagen, er redet über seine, glaube ich, Geschwister, die halt zentral der Familie sind, weil sie halt ein in Anführungsstrichen normales Leben führen mit Frau und Kindern. Und er wird dann einfach irgendwann nicht mehr eingeladen, sagt aber auch, ich will da gar nicht hin, weil das ist nicht mehr mein Ding. Und dann vereinsamt er da eben auch, ne? Und es gibt so eine wirklich, fand ich, eine ganz starke Szene, sowieso der Musikeinsatz, hast du auch schon beschrieben. Am Ende, aber es kommt immer wieder verschiedene Musik vor, ne, die auch, ich glaube, vor allem Großbritannien dieser Zeit
Frankie Goes to Hollywood,
ja, besonders der geprägt hat, genau. Und es gibt eine Szene mit seinen Eltern, nämlich eigentlich eine schöne Erinnerung, die er hat, also die jetzt nicht Harry, sondern Adam hat mit seinen Eltern, wo sie nämlich gemeinsam den Weihnachtsbaum schmücken. Und er durfte dann am Ende immer den Stern aufhängen. Das war so seine große schöne Erinnerung. Und dazu läuft von den Pet Shop Boys Always on My Mind, was sowieso schon mal ein schöner Titel ist. Und seine Eltern fangen an, den mitzusingen, ne? Und das hat so eine sehr, das hat so mehrere, drei Ebenen, finde ich, oder so, vielleicht sogar noch mehr. Der Titel ist ja sowohl textlich, ne, also maybe I didn't treat you quite as good as I should, maybe I didn't love you quite as often as I could. Das ist auch wieder so eine, das könnte man auch auf diese Eltern-Kind-Beziehung, wo ihm was gefehlt hat offenbar, und dieses you were always on my mind dann beziehen, ne, auch auf diese Trauer, die damit zu tun hat. Auf der anderen Seite, im Subtext ist es natürlich auch, die Pet Shop Boys, also vor allem, ich glaube, Neil Tennant war das, der ja auch auf einer katholischen Schule war und als schwuler Mann in diesen 80er Jahren auch gelebt hat und beispielsweise sich auch in, gibt's auch Lieder, It's a Sin zum Beispiel, ist so ein Ding, wo er sich mit dieser katholischen Erziehung, die er sich gegen diese Homosexualität gestellt hat, umgeht. Also auch in dem Bereich. Und dann kommt ja noch diese Ebene dazu, ja, seine Eltern, die das am Anfang so kritisch sehen, singen diesen Hit mit, da ist es dann kein Problem, wenn da jemand Musik macht, sozusagen. Ja. Also das ist, fand ich so eine sehr doppelbödige, schöne Szene, und man hat dann auch, ich hatte das Gefühl, dass er dann auch, also er macht den sehr glücklichen Eindruck, nicht nur, weil diese Situation so glücklich ist, sondern eben auch, weil er merkt, ah, okay, das ist jetzt vielleicht auch eine Art von, oder der Film verkauft das zumindest als Art von, da ist jetzt Akzeptanz da für so, wie ich bin. Ne? Das, ja.
Also es fühlt sich dann auch so an, dass dann, weil gerade die Mutter war dann sehr abweisend dann doch gegen Adam, als er davon erzählt, dass er homosexuell ist, und rennt dann mehr oder weniger so weg und dann ist wieder diese erste Szene, wo sie sich wieder annähern und sie gucken sich dann auch dann so an, während dieser Song läuft. Und da wirkt es dann auch so, dass die Mutter so langsam angefangen hat, okay, ich akzeptiere dich doch so, wie du bist.
Ja.
So eine kleine Entwicklung dorthin, das fand ich dann auch sehr schön, ohne dass das irgendwie angesprochen wurde. Anders als es vielleicht gewisse Netflix-Serien machen würden, die das dann nochmal aussprechen
mit
würden.
Der Brechstange,
ich glaube, ich akzeptiere dich jetzt zu 30% mehr oder ja, so, sondern einfach
danke,
durch die
Mama.
Danke, Mama, dafür. Und dann hast du so ein bisschen diese Annäherung, die allein durch die Musik und den Blickkontakt hergestellt wird. Deswegen das ist auf jeden Fall auch eine super starke Szene. Ich fand auch eine andere Szene, wo Musik eingesetzt wird, ist dann dieser erste Dialog zwischen dem Vater und Adam, wo er ihm auch erzählt, dass er homosexuell ist. Als ihm zur Sprache kommt, dass der Vater eigentlich schon auch immer erst irgendwie was geahnt hat und aber trotzdem seine Witze nicht lassen konnte und dass besonders das Beine überschlagen Adam immer lassen sollte. Währenddessen läuft dazu aus den 50er Jahren, glaube ich, ein Song, weil der wird tatsächlich auch in Fallout eingesetzt. Das ist ein ganz berühmter Song. Don't set the world on fire. Also lass die Welt nicht untergehen, mehr oder weniger. Und das ist auch nochmal ganz interessant, weil das natürlich dann diesen altertümlichen, man hat nur diesen 80er-Jahre-Dad irgendwie, der dann sozusagen in den 50er-Jahren ein Kind war und dort aufgewachsen ist und sozusagen mit diesem Mindset dort rangeht. Und dann aber wirklich auch diese Annäherung und dieses Verzeihen dort stattfindet. Das ist an sich auch eine Szene, die total kitschig sein könnte. Der Film setzt auch ganz häufig Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang oder zumindest sehr, sehr starke Sonnenstrahlen ein, um diese emotionale Szene. Es gibt noch gegen Ende des Films nochmal eine weitere Szene, wo das sehr prominent eingesetzt ist. Also Michael Bay würde das, glaube ich, sehr gefallen. Aber anders als bei Michael Bay wirkt es nicht kitschig tatsächlich. Ich finde das auch ganz, ganz faszinierend gemacht, weil es immer ganz kurz davor ist, als zu viel. Es ist zu weich gezeichnet, aber es ist nie. Es gibt keinen Dialog, der jetzt dann irgendwie das nochmal so auf den Punkt bringen muss, irgendwie der nochmal so richtig in die das ganz deutlich aussprechen muss, sondern viel zwischenmenschliches, viel Angedeutetes. Und dann wirken dann auch dann diese sehr warmen Lichtstrahlen, die verstärken das nochmal, dass man das jetzt hier wirklich Gefühl hat, man wird umarmt, ohne dass man erstickt wird. Das finde ich nochmal eine ganz, ganz faszinierende Weise, das, was der Andrew Hake wirklich auch, glaube ich, so seine Expertise ist, weil ich glaube, wir hatten damals auch im Filmmagazin, auch in einem der ersten Filmmagazine, seinen dritten Film, 45 Years, mit Charlotte Rampling, wo sie eine Ehefrau spielt, die sozusagen nach 45 Jahren sich fragt, ob denn ihre Ehe so alles echt war und ob sie nicht ihre Zeit verschwendet. Da geht es auch ganz, ganz viel um Einsamkeit, aber diese Frau auch dann in ihrer Ehe sehr, sehr einsam ist mittlerweile. Da hatte das auch schon immer sehr, sehr prominent oder konnte der schon immer sehr, sehr gut sehr emotional super aufgeladene Szenen, ganz, ganz ruhig und bedacht, aber trotzdem total in the feelings zu erzählen. Das gelingt ihm hier meiner Meinung nach auch nochmal bei All of Us Strangers ganz, ganz großartig. Deswegen fand ich alleine diese Szene mit dem Vater ganz toll. Man sagen, mich kriegt man auch besonders halt so mit so Schnauzer-Dads, die nochmal ihre Fehler erkennen und sagen, es tut mir leid. Damit kriegst du mich auf jeden Fall. Da bin ich irgendwie anfällig für sowas. Das hat mir deswegen schon sehr, sehr gut gefallen.
Auch lustig, dass diese Schnauzer, weil du sagst, der Dad sozusagen aus den 80ern hat diesen Schnauzer und die beiden heute spielenden Charaktere haben ja im Prinzip auch wieder einen Schnauzer und wirken aber auch top modern. Also der Schnauzer ist back auf jeden Fall. Das habt ihr sicherlich auch schon draußen gemerkt.
Das stimmt. Aber tatsächlich, also es sind schon andere Schnauzer, weil tatsächlich, dass der Harry hat den modernen Schnauzer und der Vater hat wirklich diesen perfekt kahl geschorenen und dann nur halt oben an der Lippe ist der Schnauzer. Das ist dann wirklich dieser harte 80er Jahre Schnauzer. Deswegen aber, und es ist so richtig, deswegen geht ja auch viel darum, wie sich das wirklich geändert hat, weil halt Harry der deutlich jüngere ist, sozusagen auch dann das modernere Verständnis hat und die Beziehung mit einbringt und dann Adam eher so dieses Alter, etwas altertümlicher, wo dann auch das rumgeht, heißt es jetzt queer oder schwul, was ist da eigentlich der Unterschied dafür und Adam mag irgendwie diesen Begriff queer nicht, er hat sich irgendwie an das schwul gewöhnt, aber wie gesagt, schwul ist ja auch in unserer Gesellschaft häufig als Schimpfwort eingesetzt.
Und das hat wieder, das halt auch schon damit hat wieder Harry ein Problem, aber es wird auch nicht so hart problematisiert, ne? So sie akzeptieren sozusagen diese Position, aber diese Debatte da in diesen Film mit einzubauen, fand ich auch schon interessant.
Absolut. Auch das nur in einer kurzen Szene und so. Ja, deswegen, und noch vielleicht noch eine zweite Szene, die ich sehr, sehr interessant fand auch. Weil, wie gesagt, je länger dann Adam immer wieder in dieses Elternhaus gedanklich oder durch diese Geistererscheinungen zurückkehrt, haben wir ja schon gesagt, desto wahnhafter wird. Und das wird dann besonders deutlich, als er dann in seinem Kinderschlafanzug dann sozusagen sich in das Elternschlafzimmer begibt, weil er irgendwie nachts nicht schlafen kann, und zwar auch dieses ganz klassische Motiv eines 10- oder 12-Jährigen, der nicht schlafen kann und in das Bett der Eltern geht, der hat dann sozusagen diesen viel zu kleinen Schlafanzug an, geht dann in das Schlafzimmer der Eltern und man merkt, das ist auch die Nacht wohl oder die letzte Nacht gewesen, wo Adam seine Eltern hatte. Danach sind sie dann irgendwie aufgebrochen zu Freunden oder zu Verwandten im Auto und dann dort passiert dieser Autounfall. Er will sozusagen nicht mehr loslassen, er hält sich zwanghaft an diese Erinnerung, deswegen hat er auch diesen Schlafanzug an, um das nochmal besonders zu betonen. Und das interessanterweise dann gibt es so eine Szene, wo dann die Kamera ganz, ganz dicht zwischen Harry und seiner Mutter, auch ganz großartig gespielt von Claire Foy, die Mutter spielt. Und hat man sozusagen in der Kameraeinstellung sieht man bloß Adam und seine Mutter, die sich noch sozusagen nochmal das letzte Mal unterhalten können. Und Adam dreht sich dann so um, will eigentlich sozusagen zu seinem Vater gehen und dann kommt Harry, der auch gerade in der Realität mehr oder weniger gerade auch im Bett liegt, sie zusammen eigentlich im Bett liegen. Und hier hat man sehr schön diese Verknüpfung zwischen diesen beiden Ebenen. Und gleichzeitig ist es irgendwie total komisch, weil hier hat man auf einmal diese Eltern-Beziehungsebene nochmal sehr stark verdeutlicht. Das ist auch so mit dem Kameraschwenk ganz, ganz interessant gestaltet. Das fand ich auch nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht, um das ganz visuell nochmal darzustellen, wie sehr diese beiden Ebenen miteinander verknüpft sind und wie sehr halt auch Harry in dieser, ein wichtiger Part ist, um diese Elternbeziehung zu verstehen, auch für Adam, um nochmal dieses Traumata aufzuarbeiten.
Ja, also ihr merkt schon, da sind einige Szenen drin, die nochmal eine tiefere Analyse vertragen oder die das auf jeden Fall auch wollen oder brauchen. Wobei brauchen würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil es ist trotzdem, finde ich, nicht so, dass man da nicht durchkommt, ohne das tief zu analysieren, sage ich mal. Ne? Es ist ja trotzdem ein Film, der auch auf der ersten Ebene, sage ich mal, ganz, ganz unterhaltsam funktioniert, einfach schon wegen dieser Twists und diesem leichten übernatürlichen Vibe, der dann eben dazukommt. Ist natürlich trotzdem kein Blockbuster-Knallerfilm, wo du sagst, jetzt habe ich mal Bock, nicht drüber nachzudenken oder so und schaue jetzt mir einen Film an, dann ist es auf jeden Fall der falsche Film. Aber er ist jetzt nicht, du musst jetzt nicht irgendwie erstmal drei Bücher lesen, damit du den Film verstehst. Ne? Also fand ich toll. Also war wirklich ein guter Film. War auch, also auch wirklich so von der Länge her, also das Drehbuch sowieso auch grandios gemacht, aber auch von der Länge her gut, 1,45 irgendwie, nicht zu lang, nicht zu viel gewollt, einfach eine runde, tolle Geschichte. So. Ja.
Also herzergreifende Geschichte, finde ich wirklich, die wirklich, weil das relativ selten halt gelingt, diese sehr schweren Themen halt dann auch emotional zu erzählen, ohne halt wirklich, dass es so ertrieft. Das finde ich dann immer auch eine ganz, ganz große Leistung, wenn das ein Film ist, der dich halt wirklich umarmt, ohne dich zu ersticken, wie ich schon gesagt habe. Deswegen alleine deswegen für Leute, die dann wirklich mal so einen tragischen Film zu haben, der dich aber irgendwie auch dabei tröstet, während du weinst. Das ist wirklich dann eine ganz, ganz große Empfehlung, wenn man sowas mag. So einen sehr heruntergedampften Film, wirklich nur mit vier Darstellern im Grunde, die aber hier ganz, ganz Großes leisten. Deswegen absolut großartig. Muss man auch dazu sagen, ne, also das ist auch von Fox Searchlight. Die sind ja so neben A24, so das Produktionsstudio für so alternative Filme, wo dann große Stars und auch Regisseure immer wieder Filme machen, aber dann halt so ein bisschen sich mehr Mut zeigen. Und man muss wirklich sagen, diese beiden Produktionsstudios, was die immer wieder abliefern, ganz, ganz groß.
Ich glaube, die sind ja auch extra deswegen dann ausgegründet worden im Prinzip. Oder weiß nicht, ob sie ausgegründet worden oder gekauft worden sind irgendwie. Da gehört es noch nicht zu Disney dazu. Ich glaube, das war noch unter 20th Century Fox und das war eben sozusagen das Autorenkino-Revival-Studio von... Ja.
So bestes 70er Jahre Kino, wenn man so ein bisschen die alternativen Geschichten. Und das hat funktioniert. Es gibt natürlich auch da nicht so gute Filme, ne, aber das ist ja auch vollkommen verständlich. Das ist ja auch nicht, es wäre auch Quatsch oder unmöglich, dass alles Meisterwerke sind. Aber kommen ganz, ganz viele großartige Filme da immer wieder aus diesen beiden Produktionsstudios. Ist auch gerade Civil War bei uns auch gestartet, der von H24 ist ja das, was ich dann auch der teuerste ist, der dann eine sehr aufwendige Bürgerkriegsgeschichte im heutigen Amerika erzählt, aber auch davor schon gibt es ganz große Filme, auch Shape of Water oder Poor Things sind Searchlight-Filme, die ja alles wahrscheinlich in den normalen Produktionsstudios gar nicht mehr gemacht worden wären. Deswegen ganz, ganz toll, dass es diese gibt und die dann halt auch solche Projekte unterstützen und dann ein bisschen eine Veröffentlichung auch bieten, dass es dann eben auch in Programmkinos zumindest wahrscheinlich, würde man sich auch immer wünschen, dass es auch bei den großen Kinos läuft, sowas. Ich weiß aber halt nicht, wie sehr das dann funktionieren würde. Obwohl ja Liebesfilme ja durchaus auch mal ein Ding waren im Kino. Natürlich die groß aufwendigen, die durchaus ein bisschen kitschiger waren, wo dann zwei Megastars oder so Pretty Woman-Style mäßig im Vordergrund stehen, die natürlich nochmal ein anderes Publikum ansprechen. Aber ich glaube immer fast, wenn man das richtig vermarktet, könnte ich mir eigentlich vorstellen, dass das auch ein Film ist, wo man wirklich die Massen auch eigentlich reinbringen kann, weil er an sich, glaube ich, so ein Herzschmerzfilm, das funktioniert doch eigentlich. Mhm.
Ja.
Jetzt mal so ins Leere gesprochen, vielleicht gibt es da ein paar Marketing-Leute, die es mir mal erklären können, warum ganz grundsätzlich. Er ist natürlich durchaus speziell, das ist ja auch richtig, aber ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass es da eigentlich eine größere Nische dafür gibt, das vielleicht auch größer zu veröffentlichen. Weil der war jetzt, glaube ich, auch nicht so besonders teuer aufgrund der genannten Gründe. Deswegen ist vielleicht dann auch nochmal eine Wunschvorstellung, dass dann irgendjemand so einen Film auch mal eine ganz, ganz große, zumindest eine halbwegs größere Veröffentlichungsstrategie bekommt und eben nicht nur dann im Programmkino. Aber zumindest ist er dann dadurch auch relativ schnell bei Disney Plus gelandet. Deswegen für alle Leute, die es verpasst haben oder nicht sehen konnten, eine ganz, ganz große Empfehlung.
Ja, also ich habe mal geguckt bei Box Office Mojo. Er ist auch gut gelaufen, also jetzt nicht schlecht für so einen R-Rated-Film. Er hat am Opening International Domestic 50, Worldwide 19 Millionen, ja. 20 Millionen.
Okay, bei Produktionskosten wahrscheinlich von 5 bis 10 Millionen.
Denke ich auch, ja. Und du belegst es ja auch relativ günstig, ne? Also klar, ne, du machst damit keine Milliarden irgendwie, logisch, aber auf der anderen Seite, um ein Vielfaches die Kosten reinzuspielen, ist ja auch das, was die Studios eigentlich wollen, oder?
Und das hat er, glaube ich, auch einen langen Longtail, also das heißt, eben, dass er dann noch in der späteren Auswertung dann auf Streamingdiensten, auf Blu-ray, DVD oder dann, wenn es irgendwann mal im Fernsehen läuft, das könnte nämlich auch ein Klassiker wirklich sein, den sich Leute noch in 20 Jahren anschauen.
Ich glaube tatsächlich, dass das eher ein Film ist, der wird nicht bei den ganz großen, in den ganz großen Multiplexen laufen, und dann bist du ja schon mal, was das Kinoeinkommen angeht, bist du ja schon immer relativ weit unten, aber jetzt ist der bei Disney Plus. Ich denke mal, der wird da ordentlich laufen. Also das Ding hat sich, glaube ich, schon allein für Streaming gelohnt. So.
Ja, ist auf jeden Fall auch auf der Startseite schon entsprechend gewürdigt worden. Ja. Deswegen ist es da euch vielleicht schon aufgefallen. Deswegen, falls ihr noch einen Impuls gebraucht habt, euch ihn jetzt anzuschauen, dann kommt er jetzt hier. Ja. Schaut ihn euch auf jeden Fall. Der hat es verdient.
Auf jeden Fall. Sind wir durch mit All of Us Strangers? Gab es da noch was Aktuelles? Es gab auf jeden Fall Lolas. Die Lolas sind vergeben worden, der Deutsche Filmpreis. Die goldene Lola, mit der goldenen Lola ausgezeichnet worden ist der Film Sterben von Matthias Glasner. Ich habe ihn noch nicht gesehen, muss ich sagen.
Ich auch noch nicht.
Gesehen. Nee. Steht noch auf der Liste. Auch noch ein paar andere Preise gab es natürlich. Beste Schauspielerin Corinna Harfuch und bester Schauspieler Simon Morse. Harfuch auch in Für Sterben. Morse für Der Fuchs. Ansonsten, Deutscher Filmpreis, davon kriegt man immer nicht so viel mit, muss man sagen. Das findet irgendwie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Hast du noch sonst noch irgendwas Neues? Ansonsten habe ich noch eine Empfehlung.
Nee, ich weiß jetzt nichts, was ich im Kopf oder mir aufgeschrieben habe, deswegen.
Okay, ich habe gefunden, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, der Hollywood Reporter hat wieder mal eine Liste gemacht. Und zwar die 50 besten TV-Shows des 21. Jahrhunderts so far.
Oha, das ist eine große Aufgabe.
Jetzt muss man natürlich dazu wissen, das ist natürlich immer auch, ich will nicht sagen Clickbait, aber so Listen machen ist natürlich immer Phishing for Clicks, ne?
Ja, auch Phishing for Interactions. Es macht ja auch Spaß.
Ja, genau. Ne? Die wollen natürlich, dass man da kommentiert und sagt, nein, das ist auf gar keinen Fall die Beste und so weiter. aber was man auf jeden Fall sagen kann und was ich finde, wenn sich jemand wie der Hollywood Reporter, die ja da auch wirklich rangehen und sich da Mühe machen, das ist jetzt, glaube ich, keine KI zusammengestellte Liste von irgendwelchen 5 immer wieder replizierten, das ist die besten Liste, sind diese Einordnungen dafür und die Begründungen dafür. Und ich glaube, was es auf jeden Fall ist, es sind auf jeden Fall 50 TV-Shows, die man sich anschauen kann und was lernt über die Zeit und so weiter. Über viele davon haben wir auch schon gesprochen. Finde ich ganz spannend. Es gibt genau nur zwei Animationsserien, die da drauf stehen. Das ist einmal BoJack Horseman, die ist auf Platz 10 der besten Serien.
Okay.
Und so auf Platz 49 Avatar, The Last Airbender.
Achso, doch, stimmt, ja. Ist nicht in den 90ern gestartet, stimmt.
Nee, 2005 bis 2008 gelaufen. Und man muss sagen, die ist sehr amerikanisch, die Liste. Logischerweise ist der Hollywood Reporter, ne?
Ja.
Also ihr findet dort nichts von dem, was jetzt gerade so on vogue ist. Aber ich wollte dich einfach mal fragen, was schätzt du denn, was auf Platz 1 ist? Was ist denn Platz 1 der besten?
Naja, The Wire oder Sopranos.
Fast, also du hast einen ganz guten Riecher gehabt. Sopranos ist auf Platz 2.
The Wire ist nicht auf Platz 1. Okay.
Nein, The Wire ist nicht auf Platz 1.
Aber mal, Platz 3?
Ich guck mal ganz kurz, ob The Wire ist auf Platz 5.
Oh. Naja, gut.
Auf Platz 3 Succession.
Nee, ich glaube, Leftovers ist bei Hollywood Reporter auch mal häufiger. Jetzt auch nicht. Okay.
Ich guck mal nach Leftovers. The Leftovers Platz 44.
Gut.
Auf Platz 43 übrigens fand ich spannend. Sie haben jetzt nicht nur fiktionale Serien genommen. Da ist Anthony Bourdain Parts Unknown drauf. Auch eine wirklich tolle Serie.
Okay.
Doku-Serie über den Koch, der ist mittlerweile ja auch verstorben, der um die Welt reist und sich sozusagen dort immer, also man lernt dort nicht nur was über die Gerichte, sondern man lernt auch viel über Kulturen und so. Ich glaube, das war so der Kickoff für alles, was Chef's Table war und so, war diese Parts Unknown Serie von Anthony Bourdain oder mit Anthony Bourdain. Nein, Platz 1 ist tatsächlich Mad Men. Und das fand ich sehr überraschend.
Also schon überraschend, ja.
Die Begründung ergibt total Sinn irgendwie, auch unter dem Gesichtspunkt natürlich, ja, es ist eine sehr amerikanische Liste, auch daher gibt diese Begründung natürlich Sinn.
Mhm.
Und es ist auch eine gute Serie, das muss man mal sagen. Und auch die war so eine der, vielleicht sogar noch vor Breaking Bad, hat die den Weg geebnet für diese Art des neueren Erzählens jenseits des Monsters of the Week. Aber das fand ich schon interessant irgendwie. Also, dass die natürlich auch mit ihrem Charme, ne, und ihrem ganz vielen Over-the-Top-Whisky trinken und rauchen und überall und so weiter, dass die natürlich auch in Hollywood gut ankommt.
Ja, das stimmt. Das ist auch wirklich dieses Paradebeispiel für diese Dirty, die es mittlerweile auch ausgelutscht ist, ne?
Ja.
Das kann ich auch teilweise nicht mehr sehen, wenn du diese gerade Hauptcharaktere hast, die sind entweder drogenabhängig, also sind meistens drogenabhängig, da ist wirklich irgendwelche chemischen Stoffe oder Alkohol, die dann irgendwelches so ein Anti-Held-mäßig sind, die sich so ganz, ganz schlimme, moralisch verwerfliche Dinge tun, man aber trotzdem so begeistert ist und dem Zuschauer, das ist ja Mad Men und Breaking Bad, so das Paradebeispiel dafür. Das ist teilweise auch wirklich schon sehr klischeehaft eingesetzt, weil dann auch so eine Serie über ewig lange Zeit das Ganze dann auserzählen muss, wie schlimm, aber doch faszinierend, interessant dieser Hauptcharakter ist. Ist, glaube ich, heute auch vorbei, diese Ära, was ja auch gut ist. Ne? Das war, glaube ich, für 10, 15 Jahre war das so der Way to go, um Figuren in einer prestigehaltigen Serie zu erzählen. Aber es gibt natürlich noch andere Wege. Heute ist auch besonders diese Story Words, also diese ganze, das ist eigentlich gar kein einen Hauptcharakter mehr gibt, sondern viele. So ein Ted Lasso Style-mäßige Serie, wo es natürlich dann irgendwie schon einen zentralen Hauptcharakter gibt, aber ganz, ganz viele wichtige Nebencharaktere, die eigentlich fast gleichrangig sind mit dem Hauptcharakter, das ist vielleicht etwas moderner, mittlerweile aber auch schon wieder ein bisschen ausgelutscht. Mal gucken, was jetzt dann danach kommt. Zumindest diese ganzen Netflix-Serien, die haben ja zumindest das große Problem, dass sie immer viel zu lang eigentlich gehen. Da ist ja eigentlich die Miniserie, so ein Chernobyl. Ich habe Chernobyl.
Ich habe auch an Chernobyl gedacht, das ist auch in der Liste, ist aber auch nur auf Platz 35, finde viel zu weit hinten, muss ich ehrlich sagen. Aber die ist natürlich vom Aufbau, von der Struktur, von der Länge her ganz perfekt. Anders, ja. Ne? Also die ist wirklich, da ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Die ist richtig gut komponiert, finde ich. Ja.
Ja, aber es ist natürlich auch als Miniserie, das ist eigentlich auch nochmal ein anderes Format, ne, wo dann auch abgeschlossen hast, da kannst du, du kannst kein Chernobyl 2 machen.
Sie vergleichen hier, sie vergleichen hier natürlich Äpfel mit Birnen, ne? Auf Platz 26 dann Battlestar Galactica. Ja. Das ist schon wild.
Ja, natürlich wild, ja. Aber es ist natürlich auch Serie, ist so weiter Begriff, ne? Ist ja auch okay, wenn man das irgendwie versucht, dann eine große Liste zu machen. Aber es ist natürlich dann auch immer spannend zu sehen, dass dann so, ich glaube, so Mad Men, wenn das heute rauskäme, genau in dem Stil oder genau in der Form jetzt, ich glaube, das würde auch gar nicht mehr so gut funktionieren.
Ja, aber auch, weil die Zeit rum ist, ne? Also es kam natürlich auch zur richtigen Zeit.
Ja.
So.
Ist eigentlich auch Watchmen dabei?
Nee, Watchmen ist, glaube ich, nicht dabei.
Gar nicht. Finde ich ganz interessant, weil die, also ich finde die auch absolut großartig, aber die ist irgendwie, die war für ein paar Monate, wo sie raus war, groß gehypt und ganz großartige Serie, aber irgendwie ist sie dann auch verloren gegangen. Nicht so wie halt ein Mad Men oder The Wire. Die hat Ewigkeiten im Zeitgeist verbleiben.
Ja.
Ich wäre auch mal interessant, das zu analysieren, warum. Weil ich eigentlich finde, dass die super clever aktuelles Zeitgeschehen in einem Comic artigen Geschichte erzählt.
Ja. Sie schreiben auch, okay, fine, we did have fun making it. Sie haben bei Honorable Mentions steht Watchmen dabei. Okay, aber muss ich auch sagen, ich fand die Flug total unterm Radar. Also die kann man ja in Deutschland, ich glaube bis heute, ich bin mir jetzt nicht 100%, ich habe lange nicht mehr geguckt, bis heute nicht offen frei gucken. Wir haben sie uns ja damals irgendwie kaufen müssen, weil
nee, also bei Wow.
Ja, gut, ich habe sie gekauft, weil ich wollte sie nicht bei Wow gucken.
Auch sehr verständlich, ja. Was ich möchte.
aber das ist auch wirklich, es ist eine tolle, tolle, tolle Serie, die nicht genug Anerkennung bekommt für wie gut sie eigentlich ist. Ja. Ist wirklich, wirklich schade. Irgendwie auch 2019 war scheinbar ein gutes Serienjahr. Immer noch nur Wow. Wow.
Das ganz toll.
Aber da lohnt sich das auch mal, die 40 Euro auszugeben, die sie, glaube ich, kostet oder so.
Absolut.
Okay, dann war's das für heute.
War doch ein kleiner Exkurs in die Serienwelt. Ja. Gucken, was uns dann nächste Woche beschäftigt. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch mal ins Kino zu gehen. Da laufen zumindest gerade zwei Filme, die wären, glaube ich, für uns ganz interessant. Neben Civil War, den habe ich ja schon genannt, gibt da noch einen anderen Film, der sich anbieten würde, glaube ich, für eine Diskussion. Mhm. Also ja, mal schauen. Vielleicht wird es auch was anderes.
Schauen wir mal. Dann bis dahin.
Ja.
Bis nächste Woche.
Ciao.
Ciao.